Herzlich willkommen bei Talk This Way, dem Podcast eures Vertrauens, dem Label-Podcast von Walk This Way. Bei mir Papke, Untergrund, yo, yo. Zukünftige und vielleicht auch jetzige Untergrundlegende aus Berlin. Auch aus Berlin, Chefe Walk This Way Records, Labelchef.
Hallo.
Patrick Tiede. Wir starten erstmal mit Oder-Fragen, um dich auf die Schnelle kennenzulernen. Du musst so schnell wie möglich antworten, damit wir auch wirklich deine wahren Entscheidungen checken. Also, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Biggie oder Pac?
Biggie.
Produzieren oder rappen?
Rappen.
Hartz IV oder ALG I?
Hartz IV, natürlich.
Moabit oder Tempelhof?
Tempelhof.
Gras oder Bier?
Oh, Gras.
Vinyl hören oder streamen?
Vinyl.
Deutschrap oder russischer Darkwave?
Deutschrap.
Und Buzzbox oder Royal Bunker?
Royal Bunker, ne?
Royal Bunker. Okay, Buzzbox oder Royal Bunker?
Royal Bunker eigentlich.
Aber ist schwer, Digga. Ist echt schwer. Aber Royal Bunker, ja.
Warum Royal Bunker?
Ja, weil es einfach so auf längere Sicht habe ich es mehr gehört und fand ich gehaltvoller. So Buzzbox ist immer geil zum Action und Party machen so, aber so wenn ich in der Bahn sitze, höre ich eher Royal Bunker. Weißt du?
Ja.
Aber so auf einer Party eher, deswegen ist es sehr schwer, weil ich mache viel Party, aber so.
Echt? Bahn überwiegend. Immer noch?
Nee, ich rede aus der Vergangenheit, Digga. Jetzt gerade bin ich eine leere Hölle und nage von den Sachen, die mal passiert sind.
Die Erinnerungen von damals.
Ja, verrückt, ja.
Und
nee, aber doch, ja.
Apropos Erinnerungen. Wir wollen erstmal auf eure Kennenlerngeschichte eingehen. Die Romanze startete nämlich, da hast du gesagt, hier Patrick, ich bin schon fertig, ich brauche nur noch ein bisschen Kohle für Marketing. Ich habe jetzt den Kredit schon fast fertig. Und dann lief das aber alles doch nicht so. Wie ist es denn passiert damals? Wie bist du in die Musik reingekommen?
Ja, so in die Musik reingekommen bin ich schon vorher, ne? Aber den Schritt, mich selbstständig zu machen und wirklich professioneller Musiker zu werden, den habe ich dann zu dem Zeitpunkt gewagt. Und das war, wie gesagt, ich habe davor viele Sachen probiert und übers Amt. Hab versucht, mir irgendwie was bezahlen, wollte irgendwie eine Produzentenausbildung und sowas machen, hab versucht, mir irgendwelche Wege zu ermöglichen, ging alles nicht, dann wollte ich mich selbstständig machen und dann kommst du da halt in so eine Schulung, arbeitest einen Businessplan und sowas und dann geht's da schnell mal um irgendwie ein paar tausend Euro, die du dann investierst, zum Beispiel in eine Website oder in richtig gute Fotos oder sowas.
Und von deinem eigenen Geld oder von so einer Art Amtsvorschuss?
Nein, Kredit, Digga. Du nimmst einen Kredit auf.
Ach so, du kriegst da wirklich gar keine Unterstützung. Ich dachte.
Du kriegst ein bisschen Unterstützung. Das sind dann irgendwie die Hälfte oder sowas kriegst du dann nochmal um drauf. Ich habe dann mein Studio bezahlen können und sowas. So ein paar grundlegende Sachen. Aber im Prinzip leistest du dir das natürlich zu guten Konditionen. Also sie rippen dich jetzt nicht übertrieben damit. Aber Und dann arbeitest du das und dann steht da ganz schön auf dem Zettel so, ja, machst du Fotos hier und dann so und dann bist du danach Künstler und alles ist tutti. Und dachte ich, ja, okay, ein bisschen Hilfe brauche ich vielleicht doch noch irgendwie, was Marketing angeht und sowas. Und so bin ich dann auch zu Patrick gegangen, hab ihm das so gesagt und dann hat er mich so kurz vor knapp nochmal so von der Klippe so, komm Digga, wir machen doch anders, so weißt du, weil so, ich war, wie gesagt, schon eigentlich dabei, gerade alles zu unterschreiben und so und das so zu machen. Und dann meinte Patrick, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Musik, machen das so und habe mich auf jeden Fall so auf den richtigen Weg gebracht, kann man sagen.
Ja. Wieso Patrick? Also wieso hast du nicht anderen Leuten oder hast du vielen Leuten geschrieben? Jetzt mal.
Naja, ich habe, was das angeht, habe ich tatsächlich Patrick als erstes geschrieben, weil er mir vor 3 Jahren, oder Digga, ich habe meinen ersten Track rausgebracht, diesen Pubge-Track, so den ersten, den ich selber gemacht habe und sowas. Und da hast du mir auf einmal geschrieben und da warst du gerade bei Auf keinen Fall noch, ne? Und meintest, hast es gefeiert, so hast mir Props gegeben und dann war da 3 Jahre nichts und dann dachte ich so, ach, guck mal, kann man ja mal nachfragen, vielleicht geht da ja was. Und dann ging da halt wirklich was. So. Also
es war wirklich ja, krass, dass du es tatsächlich sogar noch so in Erinnerung hast. Ich weiß nämlich tatsächlich auch noch, dass, also ich hätte es gar nicht mehr zusammengekriegt, ob du mir geschrieben hast oder ich dir dann sozusagen, als wir uns getroffen haben.
Aber ja, ich das weiß, zweite Mal habe ich dann geschrieben, so da kam dann.
Krass, siehst du, okay, das wusste ich gar nicht mehr. Aber dass ich die Sachen auch bei den ersten Songs mega abgefeiert habe, das habe ich tatsächlich noch gut in Erinnerung. Und ich war tatsächlich sehr überrascht dessen, dass das gab bei Savas ja früher, Ende der 90er, diese diese Legende mit diesen Echsencovern und so, dass die Leute dachten, der ist so ein 2 Meter großer, unsympathischer Untergrund-Dude, so. Und das dachte ich bei dir auch, ehrlich gesagt, immer. Meine große sei ja trotzdem, aber, mir war, also ich habe wirklich gedacht, der findet bestimmt Label scheiße und Musikindustrie scheiße und das und mich auch noch und alles, komm. Und dann haben wir uns aber getroffen und dann hat man gemerkt, der ist nett. Also ne, und
das der hat sogar einen Businessplan, der ist sogar fast ein eigenes
Ja, Label. Aber das war wirklich so, da habe ich wirklich Papke dann gesagt, ey Dicker, wart mal noch, ne? Und gleichzeitig wollte ich aber auch noch nicht zu viel versprechen. Das war so ein ganz schmaler Grat. Einerseits jetzt quasi seinen ursprünglichen Plan nicht zu zerschießen, weil, weißt du, wir sind ja trotzdem ein Team, wir stimmen uns ja auch ab, wenn wir Leute signen und so weiter und so fort.
Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, also wie läuft denn das überhaupt, wie viele Leute fragst du dann noch, wie sehr geht's dann auch irgendwie um Budgetfragen oder sowas?
Also der Prozess hat sich ja auch ein bisschen geändert sozusagen, ne? Zu also mehrere Sachen dazu, zu deiner Frage. Normalerweise sagt man, A&R-ing ist keine Demokratie. Also du brauchst jemanden, den klassischen A&R eigentlich in irgendeiner Form, der an den Artist oder an der Künstlerin wirklich glaubt. Und dann ist es auch das Jobs, der Teil des Jobs quasi, Rest des Teams zu begeistern. So, ne? Bei uns ist es aber doch schon ein bisschen halbwegs demokratisch. Zumindest ich bin dann schon das Team ein, ne, fragt dann bei uns Ben, ey, was glaubst du marketingseitig? Oder Baumgarten. Genau, Ben Baumgarten. Ich frag aber auch Mirko marketingseitig, was sie glauben, wie sie es einschätzen. Und mittlerweile auch dann durch die Rolle mit Chapter One spreche ich es auch mit meinen ganzen Kolleginnen ab. Also wir tauschen uns dann schon aus, weil vielleicht gibt es ja auch Sachen, die ich nicht bedenke, sozusagen. Ne? Und vielleicht gibt es nochmal einen anderen Impuls. Und das binde ich dann aber in die Entscheidung mit ein, sozusagen. Und dann geht's ja eigentlich in die nächsten Prozesse, wie teuer würde so ein Deal werden. Ne? Also das eine ist so, wie geil findet man den Künstler oder die Künstlerin inhaltlich und von allem drum und dran. Und dann geht's ja dann schon auch ein bisschen um Zahlen, um den unromantischeren Teil sozusagen. Ne?
Bevor wir zu Popke kommen, nochmal vielleicht dazu, wie entscheidest du, was bei Chapter One landet und was bei Walk This Way Records?
Nach der Vertragsstruktur, relativ simpel. Also Vertriebsthemen landen bei Chapter One sozusagen. Ne? Aber alles,
vielleicht gehst du da nochmal, ich glaube, wenn Leute so das noch nie gehört haben, wissen sie auch nicht genau, was mit Vertriebsthemen
okay gelandet ist. Machen wir gleich im Schnellkurs sozusagen.
Kurzer Deep Talk, glaube ich, weil ja, ich glaube, das ist ein spannendes Thema, wo sich Leute fragen, wie funktioniert denn das?
Ja, genau. Also Vertriebsthemen, bevor ich darauf nochmal explizit eingehe und alles, was irgendwie mit nur vertrieblichen Themen zusammenhängt, geht zu Chapter One und klassische Label-Deals, sogenannte BÜFs, Bandübernahmeverträge, gehen quasi zu Walk This Way. BÜFs, lustiges Wort, es gab auch noch KÜFs früher, aber KÜFs, Künstler-Exklusivverträge, sozusagen, die gibt's aber fast gar nicht mehr. Sogenannte BÜFs sagen eigentlich aus, der Künstler kriegt ein Budget, dafür muss er das sogenannte Band erstellen, das Master, beziehungsweise das Original Recording, wenn wir uns politisch ganz korrekt ausdrücken wollen, sozusagen. Dafür, von dem Budget muss er das machen und übergibt das quasi, das Band, an das Label. Und dann fängt das Label an, damit zu arbeiten, macht Marketing, Promo und so weiter und so fort. Das klingt alles sehr statisch, das ist überhaupt nicht statisch, das ist ein durchgehender Prozess, das kann Papke wahrscheinlich dann auch nochmal aus seiner Erfahrung gleich im Nachgang erläutern, wie es für ihn vielleicht so war oder wie dieser Prozess für ihn so stattgefunden hat. Und der Unterschied ist sozusagen beim BÜF im Vergleich zum Vertrieb, du hast erstmal vermeintlich weniger prozentualen Anteil an den Einnahmen, hast aber auch keine Ausgaben großartig weiter, Marketingkosten, Promokosten und so weiter und so fort landen beim Label. Wie gesagt, du kriegst einmal Geld, um Musik zu produzieren. Wenn dabei was übrig bleibt, kannst du irgendwas damit machen. So, musst du auch nicht zurückzahlen. Und dann geht's ab dafür. Beim Vertriebsdeal kehrt sich's um. Du hast einen großen Anteil des Kuchen, hast aber auch die komplette Verantwortung, musst wirklich alles komplett selber finanzieren und musst auch alles können und wissen, sozusagen. Ne? Da geht's wirklich, ey, relativ simpel, da gehören ein paar Sachen mehr dazu, aber wenn wir im Schnelldurchlauf das machen, das wäre sonst eine eigene Podcast-Folge, ja, ehrlich gesagt. Im Schnelldurchlauf ist es wirklich so, der Vertrieb sorgt eigentlich dafür, dass quasi die Musik und den Inhalt, den du bekommst, überall verfügbar ist. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Das klingt, ist sonst zu simpel heruntergebrochen und ich würde ehrlich gesagt jedem Kollegen und jeder Kollegin nicht gerecht werden, weil es schon mehr ist. Aber ja, das hoffentlich beantwortet deine Frage, lieber Tobias.
Ich denke doch. Und wie war es dann für dich? Also du hast ja dann wahrscheinlich vorher gedacht, okay, ich mache jetzt alles independent und hole mir dann für diesen einen Service eben Marketing, dass das, was ich da Geiles produziert habe, an die Leute kommt, hole ich mir noch jemanden dazu. Aber dann quasi auch diesen Kompromiss einzugehen, ich gebe jetzt sozusagen dieses Master ab oder so. Also wie war das dann für dich?
Ach, das ist an sich überhaupt gar kein Kompromiss, weil erstmal diese Vorstellung davon, was die eigentliche Arbeit ist, die gibt's ja eigentlich gar nicht. Du hast ja nur so eine, beziehungsweise ich hatte nur so eine Wunschvorstellung davon, was ich gerne hätte und habe auch vorher, wie gesagt, ich habe auch vorher viel Musik schon gemacht und wäre aber auch vorher noch nicht wirklich bereit gewesen, glaube ich. Also das war deswegen irgendwie genau der richtige Zeitpunkt auch, dass ich dann erst zu Walk This Way gekommen bin, so, weil, ja, wie gesagt, du hast sehr, sehr viele Sachen, die du sonst halt mit deinen Kumpels machst und die dann entweder nicht passieren oder nicht auf die Weise passieren, dass sie für dich, dass sie gut sind einfach, dass sie mithalten können mit dem Rest und so, weißt du, und deswegen war das für mich nicht so, dass ich Kompromisse eingegangen bin, sondern für mich war das so, Dicker, endlich habe ich jemanden, mit dem ich richtig arbeiten kann. So. Und deswegen war das für mich einfach so ein Next Level.
Was hast du da zum Beispiel konkret gelernt jetzt durch die Labelarbeit? Ihr habt euch dann wahrscheinlich ja mehrmals getroffen, bis es dann wirklich final war, okay, wir arbeiten jetzt zusammen.
Was ich da gelernt habe in der Zeit, wo ich gewartet habe?
Ich wollte nur kurz nachfragen, ob ihr euch mehrmals getroffen habt.
Ja.
Und was hast du dann ab da, also als es dann klar war, okay, wir haben jetzt vielleicht auch gemeinsames Release-Datum wahrscheinlich, weil, okay, das Album kommt am 26. November, ist es, glaube ich, gewesen, ne, raus.
Mhm.
Und wir arbeiten jetzt darauf hin. Wie war dann der Prozess für dich?
Naja, ist schwer zu sagen. Also in dieser Zeit, bevor das irgendwie klar war, das war sowieso die allerfinsterste Zeit, ne? Als so nicht ganz klar war, so, ob das jetzt was wird, beziehungsweise als einfach noch nicht unterschrieben war, man hat es auch noch niemandem gesagt, man will ja nicht vorher irgendwie das irgendwas machen oder sowas so. Und dann ist die ganze, das war die allerfinsterste Zeit. Und als ich dann unterschrieben habe und dann irgendwie klar war, okay, ich habe jetzt auch mein Studio, dann hatte ich das erste Mal auch in meinem Leben einfach einen Raum, wo ich wirklich immer hin konnte und immer so, wie ich wollte, Musik machen gerade, das ist ein mieses, das hört sich zwar so blöd an, aber es ist so ein krasses Privileg, einfach laut machen zu können, wann du willst. Und deswegen, das hat sich dann einfach so richtig angefühlt, wie Arbeit, so. Und deswegen ist das dann so, manchmal habe ich da gesessen und dachte mir so, krass, das ist jetzt gerade die Zeit, an die ich mich dann später zurück, jetzt gerade schreibe ich diesen Text, weil du machst das alles so und das passiert so und denkst so, ah ja, mach ich das und dann kommt das irgendwie alles so zusammen und du gibst die Mühe, aber am Ende sitzt du ja nicht und denkst so, ja, Mann, jetzt schreibe ich gerade den 6. Track für mein Album Berlin Cotton und das habe ich jetzt gerade unterschrieben von einem halben Jahr. Weißt du so, es ist so voll Film alles und danach sitzt du dann hier so wie jetzt zum Beispiel und denkst, ja, krass, so war das irgendwie, ne? Aber so im Moment freut man sich eigentlich nur, dass man gut arbeiten kann und ist in dem Film und macht weiter so.
Alles ein Tunnel, ne? Finde ich. Also das ist aber auch, ich weiß gar nicht, wie es euch beiden da geht, aber ich finde das fast auch eine Herausforderung in unserer aktuellen Zeit, ohne jetzt zu deep zu werden. So, man ist die ganze Zeit eigentlich nur immer dabei in einem Tunnel. Man schafft es gar nicht, gefühlt mal innezuhalten und zurückzublicken und auch diese Momente vielleicht so zu genießen. Ne? Also das war ja dann auch so, Vertrag war unterschrieben, dann ging es eiskalt an die Mucke sozusagen. Also eiskalt klingt emotionslos. Mit Emotionen ging es an die Mucke und dann hast du ja, glaube ich, auch deutlich mehr Songs gemacht und gehabt, als die dann auf der Platte gelandet sind. So. Und ja, dann hat man an der Mucke gearbeitet, an der Ausrichtung gearbeitet und so. Und dann kam es irgendwann dass wir festgelegt haben, wann es VÖ-Datum ist. So. Und das ist aber auch ein super gutes Paradebeispiel und eine vorbildliche Arbeit tatsächlich, die wir hier gemeinsam irgendwie hinbekommen haben. Weil oft hast du es ja so, dass Künstler mit der fertigen Mucke ankommen und dann kommst du eigentlich in die Situation, dass du reagieren musst und dann, ne, Release-Plan aufstellst und irgendwie schon in so einem Prozess tatsächlich bist in so einem Tunnel. Hier haben wir wirklich gut alles vorbereiten können und dann trägt es auch meistens die Früchte, beziehungsweise erreicht man meistens auch die Ziele, die man sich intern dann irgendwie auch gestellt hatte.
Wobei es ja schon erstmal so geklungen hat, dass du quasi die Mucke ja fertig hattest. Also bist du dann doch nochmal
ein bisschen zurückgekommen. Ich habe nochmal komplett neu gemacht, Digga.
Alles.
So, weil, ja, Digga, weil so, ich habe vorher guck mal, ich habe dann unterschrieben, Digga, und habe dann auch, was auch nicht zu verachten ist, ist die Zeit, die man auf einmal dafür investieren kann, ne? Weil ich habe einerseits den Raum, aber andererseits auch den ganzen Tag Zeit. So, ich habe alles, was ich vorher irgendwie gemacht habe, so irgendwie auf Eis gelegt, habe dann wirklich nochmal Harz angemeldet und habe dann wirklich einfach die ganze Zeit nur Mucke gemacht und nichts anderes. Und da wieder auch gesagt, dass dieser Tunnel, jetzt versucht man, jetzt ist das einfach umgekehrt, sonst versucht man irgendwie mal so ein bisschen mehr in den Tunnel reinzukommen, sich nicht immer so ablenken zu lassen. So. Und mittlerweile ist das dann so, dass man irgendwie darauf wartet, dass man sich mal ablenken lassen kann. So. Weil, weil sobald du dann die Zeit dafür hast und dich dann wirklich damit auseinandersetzen kannst, so, entsteht dann auch dieses Bild, was du dann auch nach außen tragen willst und woran du dann noch arbeiten kannst. So. Und wenn du das dann erstmal hast, dann gibt es auch immer irgendeinen Scheiß. So, ne? Und immer irgendwie das Nächste und immer den nächsten Check. Also, ja. Also da hört es halt nicht auf mit dem Arbeiten so.
Aber du sagst ja, dass du nicht ackerst. Ist Mucke machen denn für dich kein Ackern?
Digga, mit Ackern meine ich so Jobs, die zum Geld verdienen da sind. Weißt du? Ackern so. So sich abrackern. Das meine ich damit. Aber in das Herzblut reinstecken, was du liebst, Digga, natürlich ist das so. Meinetwegen ist das dann Arbeiten. Aber weißt du, was ich meine? So dieser Unterschied so. Es gibt Ackern so, wie ein Esel ackern. Und es gibt Arbeiten. Wie ein Pferd. Wie ein Pferd. Ja, das ist der große Unterschied, finde ich. Und dann natürlich ist es Ackern und auch mega anstrengend, aber nicht das Ackern, das eklige Ackern für Geld.
Nur für Geld. Nochmal, was hast du in Papke gesehen? Warum hast du gesagt, ey, lass den unbedingt sein?
Boah, du stellst Fragen. Ist gut. Das klingt total bescheuert. Ich mag manche Sachen einfach total, weil ich glaube, dass das wichtig ist als Fundament für Hip-Hop, für deutschen Rap sozusagen. Und das habe ich in Papke gesehen. Ich finde, Papke macht wahnsinnigen geilen Sound, der immer wieder eigentlich auf den Ursprung von Rap zurückgeht, ne? Indem es kompromisslos, knochentrockene Produktionen sind sozusagen und nichts verblümt irgendwie ist, so weder in seiner Sprache noch in den Produktionen. Das habe ich darin gesehen. So, ob man damit jetzt mal irgendwie sechsfach Platin gehen kann, sei mal dahingestellt. Das muss es aber, glaube ich, auch gar nicht so. Weißt du, also ich würde mich total freuen für Papke und auch für alle anderen so, ne, und für das gesamte Team. Aber ich glaube, es geht in erster Linie darum, wirklich gute, dope Mucke zu machen und damit das Maximum zu erreichen, was man erreichen kann. So. Und da kann man dann auch wieder, wenn man mal nur über Zahlen reden mag, da ist ja auch viel Potenzial da sozusagen. Das muss man halt aufbauen. Ne? Aber in erster Linie ging es mir wirklich per se um die Musik, Kultur und um die Emotion. Das klingt sehr romantisch, aber das ist es aber auch in dem Fall leider. Und ich bin tatsächlich froh. Ich bin tatsächlich froh, dass wir das auch machen und uns auch einfach leisten wollen und leisten können, das zu tun. So, ich finde das auch wichtig. So, ja, also, ja.
Du hast aber einen interessanten Weg, finde ich, weil du dir erstmal aus Prinzip gesagt hast, ich werde kein Künstler. Auch weil du irgendwie im näheren Umfeld Leute gesehen hast, die eben irgendwie auf Bühnen stehen und damit jetzt nicht gut vorankamen. Und deswegen hast du eigentlich nach allen möglichen Wegen gesucht erstmal.
Nee, es ging nicht darum, dass man da nicht gut vorangekommen ist. So, es geht einfach darum, dass für mich in meinem Kopf war immer in der Jugend, dass du, wenn du selbstständig bist, dann hast du erstmal, bist du ziemlich unglücklich und hast zweitens sehr wenig Geld. So, das war einfach für mich so das Beispiel eines Selbstständigen, so, ne? Und das hat sich dann halt so ein bisschen umgekehrt, so mit der Zeit. Aber ich habe halt viele Leute so in der ganzen Künstlerbranche gesehen und auch, wie gesagt, auf Bühnen und sowas und so, weißt du, und auch im Comedy-Bereich und sowas. Einfach Leute, die so kaputt sind und die einfach, ja, Digga, für mich war das immer so ein sehr zweischneidiges Schwert, vor dem ich mich immer so ein bisschen gefürchtet habe, beziehungsweise vor dem ich immer gesagt habe, okay, bevor ich zulasse, dass ich in die Richtung, also bevor die Möglichkeit besteht, dass ich in irgendeine Richtung abrutsche, mache ich erstmal ein bisschen Kohle, damit ich die Sicherheit habe, damit meine Mama die Sicherheit hat, so, und dann kann ich gucken. Weißt du, das war so, deswegen war für mich so selbstständig, heißt broke, und du darfst erstmal nicht so broke sein, so. Weißt du, also das hat viel mit so Vorurteilen zu tun. Also, und ja, und außerdem ist es auch, finde ich, hat es sich auch sehr, sehr geändert, so. Weißt du, also ein Musiker von heute ist nicht mehr ein Musiker von vor 20 Jahren, so. mit den Einnahmen und Ausgaben. So, das sind ganz andere Gelder, die da generiert werden, so, und auch ganz andere Möglichkeiten. Deswegen, so, und ich bin 26 Jahre und weißt du, als ich klein war, hat sich dieses Bild irgendwie geformt. Ja.
Aber bereust du das, dass du da so lange überhaupt gebraucht
nicht.
Hast? Oder?
Nee, Mann, überhaupt nicht, weil ich habe dadurch so viele andere Sachen ausprobiert, die ich sonst nicht gemacht hätte. Hätte ich von Anfang an gesagt, ja, Mann, ich bin voll der Künstler hier und so, dann würde ich vielleicht in 10 Jahren da stehen und mir sagen, ja, vielleicht hättest du doch mal was anderes gemacht, vielleicht doch mal irgendwie auf so. Digga, ich habe alles ausprobiert, was ich mir in meinem Kopf vorgenommen habe und habe mich dann, als ich alles gesehen habe, auf eine Sache fixiert und ziehe die jetzt durch, mein Leben lang. Das habe ich mir jetzt vorgenommen so und das bleibt jetzt auch so. Und das kann ich auch für mich nur sagen, weil ich alle anderen Möglichkeiten so ausgeschlossen habe so. Und das ist, also ich brauche das für mich. Ich brauche so diese Testphasen immer, damit ich sagen kann, was gut für mich ist. Ich bin nicht so, ich kann das nicht von vornherein sagen oder feststellen. So, es gibt Leute, Freunde von mir, die wissen aus irgendeinem Grund, seit sie Kinder sind, was sie werden wollen. Ich weiß nicht, was, so, es gibt diese Leute so, ne, aber bin ich nicht.
Was ich spannend fand, du hast ja sogar Wirtschaftsingenieurswesen 2 Semester studiert. Warum denn ausgerechnet das? Das ist ja nun wirklich weit weg von
Mucke. Weil der NC nicht so hoch war. Dicker, so, ich hätte natürlich auch irgendwas. Ich wollte was, wo man Geld mit verdienen kann. Und ich wollte was, wo man Geld verdienen kann, ehrlich gesagt. Dicker. Ja, das ist es, ehrlich gesagt, so. Ja. Also, und du hast halt wirklich diese NC-Sache in Berlin. Ich wollte nicht aus Berlin weg und ich wollte ein bisschen Geld machen, ja.
Und jetzt mal auf die musikalische Karriere. Also war so mit der erste Schritt, dass du an der Warschauer Straße quasi auf der Straße gerappt hast, auch mit Infidelix, einem Rapper, den manche vielleicht auch aus viralen Videos kennen.
Ja, das war so nach außen der erste Schritt, ne? Aber also ich habe natürlich vorher schon produziert, also Tracks aufgenommen.
Ab wann so ungefähr, weißt du das? Wie alt warst du da?
Ich habe meinen ersten Track habe ich gemacht, Digga, mit 18.
Okay.
So in meiner ersten eigenen Wohnung mit meinem Mitbewohner. Der heute auch noch rappt, Alter. Spätkauf per Kieler. Reinziehen.
Geil.
Ja, Mann.
Und wie war das dann für dich auch? Also Warschauer Straße ist halt eine sehr belebte Ecke, wo sehr, sehr viel passiert auch. Und ist auch erstmal für dich schwierig gewesen, ne? Ich glaube, am ersten Tag meinst du, dass du da erstmal noch nicht so groß gerappt hast, sondern brauchst du auch ein bisschen Überwindung.
Ja, Digga, weil du so, da sind halt viele Leute, die haben so ihr Set und so, ne? Und du kommst dann da mit deinen Beats so und hast es doch nie gemacht. Und dann, ja, erstmal stand ich da und war so, ja, ich mach gleich. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gleich dran. Mach erstmal so. Und aber du musst halt ins kalte Wasser springen, wie bei allen Sachen so. Und dann kommen diese schönen Momente und dann kommt auch die Sicherheit so. Weil eigentlich brauchst du nur die Sicherheit, weil die Leute auf der Straße, also die Leute, das Publikum, die merken eigentlich nur, ob du irgendwas mit Herzblut machst. So, denen ist eigentlich scheißegal, was du machst. Ey, du kannst halt die irrsten Sachen machen so. Wenn du da richtig hinterstehst, dann feiern die das.
Und was waren da für dich schöne Momente, wenn du da zurückblickst an gerade diese Straßen-Rap-Zeit?
Ach, einfach miese Cyphers, ne? Und viele Leute, die einfach, hunderte Leute, Dicker, die einfach in einem Kreis um dich rumstehen so und du, kleiner Atze irgendwie mit deinem Track, den du so nicht mal auf YouTube hast, so, und du feierst dich dann halt, wenn die Leute das mögen. Das sind so diese Momente, oder Dicker, du kriegst Geld dafür einfach. Du kriegst aktiv einfach was zurück. Weißt du, du bist da irgendwie an einem Wochenende mit einem Kumpel so und hast da dann irgendwie, ist es nicht viel, so ein Fuffi oder ein Huni, aber so, du kriegst da einfach aktiv was zurück und das stärkt so diesen Glauben daran, was damit geht.
Aber gut, mit Straßenrap kann man Geld verdienen.
Ja, ey, so Infidelix, der macht halt so ein bisschen Love-Sachen und so und so ein paar gefühlvolle Sachen, Dicker, und der macht so viel Geld damit, wenn es nicht Corona ist. 300 Euro in einer halben Stunde oder so, das ist so Zwischensatz, Dicker, so mit CDs verdienen und so.
Sag da nicht zu viel, das Finanzamt schaut vielleicht auch zu. Der verdient das gar nicht.
Spaß. Ne? Jetzt ist ja sowieso, der ist ja gar nicht
mehr. Der geht ja gar nicht.
Aber machst du das noch? Dass du auf die Straße gehst?
Nee, Digga, ich hab das dann, wir haben das einen Sommer gemacht und dann haben wir ein paar Shows bekommen, die dann gebucht wurden und dann haben wir eine Straßenmusik ist illegal Tour gemacht. Da hatten wir so 16 Städte in Deutschland. Und die Hälfte waren gebucht, irgendwelche Shows, und die andere Hälfte sind wir in die Stadt gegangen und haben Straßenmusik gemacht und das halt so finanziert. Und dann sind wir am Ende bei null rausgekommen, aber war eine mega geile Erfahrung und wir haben sehr viel gelernt. So. Und so ist das dann weitergekommen. Weißt du, erst ein bisschen Straßenmusik, dann halt diese Shows, dann ein bisschen größere Shows. Dann haben wir mal in der Columbia-Halle, habe ich mal einen 16er gemacht. Er war da vor, ich glaube, Antilopengang war ja Vorgruppe und so. So ist das irgendwie mal größer geworden, ne? Aber
Und das war dann für dich auch leichter, vor so vielen Leuten auf einer Bühne zu stehen, weil du das schon an der Warschauer Straße erlebt hast? Oder war es trotzdem noch erstmal ein bisschen Überwindung?
Digga, jedes Mal bin ich auch mies aufgeregt und so. Also das ist nicht Überwindung so. Ich brauche jetzt keine Überwindung, damit ich auf die Bühne gehe, aber du bist halt mies aufgeregt jedes Mal. Das Ding ist halt nur, dass du weißt, dass du trotzdem weißt, was du machen musst. Also die Aufregung werde ich, glaube ich, auch nicht wegkriegen, so, aber dass du trotzdem dich konzentrieren kannst und weißt, was du machen musst, das ist halt das Wichtige. Und das lernst du halt, je öfter du das machst. So.
Ey, ich glaube aber auch, jeder Künstler hat immer, also ein paar Prozent Lampenfieber oder aufgeregt sein gehört auch dazu. Selbst wenn du Olympiastadion spielst irgendwann, weil du Guns N' Roses heißt. Also
das ist auch das Gute daran, weil das ist ja das Glücksgefühl danach, das kommt ja aus der Aufregung und nicht aus der Sicherheit, die du davor hattest, sondern das, was vorher die Aufregung war, das ist danach das Glücksgefühl. Und also bei mir ist das so, je aufgeregter ich vorher war, desto bam bin ich danach. So.
Ja. Du bist in Moabit geboren, bist dann aber schon recht früh nach Lichterfelde gezogen, wo du sagst, das ist eine Oma-Gegend.
Nee, ich bin in Moabit geboren, dann haben wir in so einer alten Ami-Siedlung gewohnt, Digga, in Dahlem, das war richtig geil.
Okay.
Bis ich 12 war oder so. Und dann sind wir nach Lichterfelde gezogen, so. Aber da war richtig geil. Das war so Oskar-Leneheim, Dicker. Das war wirklich so, da konntest du raus auf die Straße gehen, so. Und da waren deine ganzen Atzen, die da überall gewohnt haben, so. Da war wenig Verkehr. Da war irgendwie alles am Start. Das war irgendwie, ich bin da letztens nochmal durchgegangen, ne. Das ist echt so ein kleiner Pisskreis eigentlich. Aber als Kind war das so, boah, die Siedlung so, weißt du so. Keine Ahnung, war auf jeden Fall richtig geil da, ja. Und dann hat es irgendwie so ein neuer Investor hat das da alles gekauft und hat dann da doppelt so viele Wohnungen draufgebaut, wie vorher da waren, hat hinten alle Gärten irgendwie eingezäunt, so dass sie dann nur noch für sich auch vorher waren, so Gemeinschaftswiesen, weißt du, und alles war so ein bisschen, alle waren so ein bisschen hippie-mäßig auch drauf und sowas, und dann wurde das alles, da kam da so ein Fußballkäfig rein, alle haben ihren Balkon gekriegt, doppelt so viele Häuser, die Mieten sind angestiegen und dann konnten uns das halt nicht mehr leisten und dann sind wir weggezogen. Aber das war krass vorher. Wie gesagt, das war so eine alte Ami-Siedlung, die da irgendwie, hatte so einen ganz krassen Flair irgendwie. Das waren noch so eine, kennst du diese Runterdrückklinken, das waren auch von außen überall diese Klinken an den Wohnungen und sowas. Weißt du, da konnte man, es war irgendwie mega familiär, das war richtig geil.
Also das heißt, Moabit hat dir deutlich besser gefallen als Lichterfelde dann?
Nee, Moabit, Dicker. So Moabit bin ich geboren und da war ich, bis ich 6 war so und dann war ich irgendwie 6-7 Jahre in Dahlem.
Ach so.
Dann Lichterfelde und dann Tempelhof.
Und dann bist du schon mit 17 ausgezogen, ne? Alleine auch gewohnt. Wie kam das, dass du gesagt hast, so, ich bin noch nicht mal volljährig, aber ciao?
Schule fertig, Dicker. Und so.
Ist doch klar. Leute, logisch.
Ja, ich bin früh eingeschult worden, Dicker, und ich war dann, hatte auch irgendwie immer den, also wir sind auch viele Kinder zu Hause, so, ne, also ich weiß noch, meine kleine Schwester ist geboren, so, und da war dann klar, wenn die jetzt so in 1-2 Jahren, ist hier wenig Platz in dem Haus, ne, da ist dann, muss dann langsam mal jemand einen Schuh machen, so, ne, sonst wird's hier eng.
Und du bist der Älteste, ne?
Ich bin der Älteste, genau, und ich habe 4 kleine Geschwister, weißt du, und dann ist irgendwie, ja, war irgendwie früh klar, okay, jetzt geht's irgendwie raus, und dann hat sich das alles so ergeben. Ich war irgendwie 17, habe ich einfach mein Abi gemacht, so, bam, hatte es auf einmal in der Tasche, wusste überhaupt nicht, was ich machen soll dann damit. War auch kein besonders gutes Abi, muss man sagen. Aber hatte das dann irgendwie. Ja, und bin dann so Anfang 18, hatte ich dann eine neue Wohnung und so, bin raus, hab dann irgendwie mein Ding gemacht. So.
Und du lebst jetzt auch noch in Teplow?
Nee, jetzt wohne ich gerade in Charlottenburg.
Ah ja, hast du
läuft bei ihm. Seit dem Plattendeal, weißt du? Wohnt er jetzt in Charlottenburg.
Ich würde so gerne noch in Tempelhof wohnen, ne? Aber das hat, also erstmal war ich da in der WG und dann haben wir diese Wohnung abgegeben und wir haben es leider mit dem Vermieter ein bisschen verscherzt, so, aber wenn irgendjemand was sieht in Tempelhof, ich bin auf jeden Fall am Start, ich will immer wieder hin. Ich habe aber mein Studio da, also ich bin eigentlich jeden Tag in Tempelhof so.
Ist auch dein Lieblingsbezirk, wenn man so will? Oder?
Ja, voll, Dicker. Also wenn, dann würde ich auf jeden Fall immer da chillen. So. Das ist so die perfekte Mischung zwischen, weißt du, da sind keine Hipster, Dicker, da sind schön viele Familien, Dicker, da macht irgendwie niemanden Affen. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie so Etepetete ist, so, sondern das ist ein Atzen, so, ist so einfach die perfekte Mischung. So. Ja.
Gut, bevor wir jetzt zu sehr in den Immobilienmarkt von Berlin einsteigen, wollen wir mal richtig schön ins Producing einsteigen. Wann bist du denn damit überhaupt gestartet, dass du gesagt hast, ich fange jetzt mal an und produziere Mucke? War das schon direkt, sag ich mal, Hip-Hop, Rap?
Oder russischer Darkwave.
Oder russischer Darkwave. Du hast ja auch Techno aufgelegt.
Jetzt habe ich das so auf die Kappe geschrieben, ne? In einem halben Jahr höre ich das gar nicht mehr. Nein, Spaß.
Kriegst du ganz viele CDs so?
Nein, voll. Nee, ach, das werde ich immer ein bisschen hören. Das war ein Spaß. Aber nee, ich habe, Digga, von seit Anfang haben wir uns eigentlich selber produziert, weil einfach keine andere Möglichkeit da war. Also ich bin so ein, zwei Mal in Jugendhäuser gegangen und das war immer richtiger Krampf so. Und dann haben wir uns einfach ein Mic geholt und haben es selber gemacht. Digga, ich habe so eine Holzbox mit einem Kumpel gebaut, die war so groß. So, und die war unten offen. Und dann habe ich diese Holzbox auf den Schrank gestellt. Und die hat dann so, also hier ist so der Schrank gewesen. Dann hier guckte so die Holzbox. Dann habe ich hier das Mikro drunter gestellt. So, und dann hast du dich da reingestellt. Und dann hast du mit Audacity aufgenommen. So.
Aber das liebe ich, ne? Diese Kreativität. Wenn du wenig Budget hast und vielleicht auch noch gar nicht so viel Ahnung, ja, irgendwie. Wir haben damals beim ersten Studio von mir sozusagen, ich habe einen Eckkleiderschrank gekauft bei Domänes, weiß ich noch, der war relativ günstig, 150 Euro gekostet oder was, so, und günstiger konntest du keine Booth bauen und habe quasi den Innenraum ausgehöhlt, so, und dann war das ein richtiger Raum in Raum, war ein Booth sozusagen, und das war super, dann habe ich Schaumstoffmatten, ne, und dann hat man das irgendwie alles total, eigentlich absurd, aber das war super. Also
das ist auch heutzutage noch eine gute Alternative, so, ne? Also wenn man jetzt irgendwie nicht besonders viel Geld hat, so, ist es eigentlich immer geil, sein Mikro einfach in den Kleiderschrank zu stellen, anstatt irgendwie in dem Raum jetzt hier zum Beispiel.
Ja, warum hast du das denn gegen den Raum?
Ach, einfach, weil so, du hast halt so, du brauchst einfach viel Fläche, viel, wo der Sound einfach hin kann, so, du brauchst vor allen Dingen die Ecken so ein bisschen geschützt, die sind jetzt zum Beispiel, so, da wird einfach der Sound wieder zurückkommen, so, weißt du, wenn jetzt da überall Kleider hängen würden, so, weißt du, Drake hat doch sein eines Album, hat er doch im Hotel unter einer Matratze aufgenommen, also unter einer Decke, Dicker, die Matratze aufgestellt, Decke über den Kopf, Dicker, und so, Platin-Album, gib ihm.
Ja. Voll, man braucht da eigentlich gerade auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr so extrem viel, ne?
Ja, genau, so, du brauchst halt ein krasses Mixing.
Aber sag mal, weil du ja auch schon meintest, dass du angefangen hast quasi zu produzieren, weil es keinen so richtig gab, hast du das Gefühl, das war der größte Kompromiss, den man musikalisch damit eingehen musste, oder war es der geringste Kompromiss, weil du genau das machen konntest, was du wolltest sozusagen?
Naja, ich hab ja vorher immer auf YouTube Beats aufgenommen, immer auf diese 90er East Coast Beats, so, und die habe ich dann irgendwann versucht halt nachzumachen, so, ne, und dann hat man vielleicht hier und da mal irgendjemanden kennengelernt, der das auch ein bisschen gemacht hat, so, aber man hat halt immer versucht, so das irgendwie da ranzukommen, was man selber halt feiert, so, ne, und dann haben wir halt viel so Oldschool gehört und viel so New York Stuff, und dann habe ich auch viel auch von Rap-Sachen gesampelt und sowas, ne, und einfach so irgendwoher, Dicker, die Sachen genommen, Dicker, und die Drums, weißt du, weil so dann samplest du halt das Drum und die Hi-Hat einfach von dem Track, den du feierst, Digga, so, ne? Warum nicht, Digga? Das haben die früher auch gemacht. Da gab's eine Drummaschine irgendwo so, und dann gab's so die, weißt du, dann hatte irgendwie jeder diese vorgefertigten Hi-Hats so, und dann kam einer mal auf die Idee, okay, ich kann jetzt einfach von irgendeinem Track die Hi-Hat nehmen so, und dann habe ich eine andere als diese Stock-Hi-Hats, die alle haben, und alle waren so, puh, Digga, was geht ab? So, neues Ding in Amerika, so, weißt du, und so ist ja, so entsteht einfach Hip-Hop, Digga. Du nimmst ja einfach den Broken mit dem, was du brauchst, und machst dann da was Neues raus.
War das auch ein Punkt, dass er dich so ein bisschen, sag ich mal, an dich erinnert hat, als du auch als Producer gestartet hast?
Nee, überhaupt gar nicht, witzigerweise. Also, nee, gar nicht, war überhaupt kein Punkt. So. Ich fand das eher im Nachgang, das war mir, als wir die anfänglichen Gespräche hatten, auch gar nicht bewusst, dass Papke sich selber produziert. Also, das kam dann erst später, und das fand ich dann umso cooler, auf jeden Fall, ne, weil ich selbst auch, einige Ami-Acts wahnsinnig geil finde, die, wenn sie rappen und sich selbst produzieren, egal ob es jetzt David Banner ist oder was oder so, weil ich dann doch schon immer das Gefühl habe, dass die halt eigentlich kompromissloser sind in dem, was sie dann tun. So, deswegen, das kam aber später. Nee, erinnert hat es mich jetzt an mich da gar nicht.
Es war auch gar nicht so bin ich auch gar nicht zu dir gekommen. Ich bin ja eigentlich an den Start gekommen mit ein paar Tracks, die waren schon auf Beats von anderen Leuten so.
Ach so.
Und dann habe ich mir gedacht, so, ich mache jetzt dieses Album und habe die ganze Zeit Beats gesucht so, und habe aber nicht so diesen einen Stil gefunden, so, den ich halt irgendwie haben wollte. Und dann dachte ich, habe ich halt auch immer so mein Licht so ein bisschen unter meinen Chef gestellt und war dann so, ja, Digga, also meine Beats sind zwar okay, aber sind jetzt nicht wirklich geil, so, weißt du? Und dann so habe ich halt mehr versucht, da rauszuholen, so, bis ich die dann irgendwie geil fand und irgendwie dachte, okay, da kann man jetzt was mitmachen. So, aber das ist dann auch so gekommen, weißt du, irgendwie so, ja, okay, ich finde das jetzt nicht, Digga, dann versuche ich das irgendwie selber hinzubekommen, weil das ist ja, weiß ich, wenn das Album gehört, ist das ja so viel, so viele Einflüsse aus verschiedenen Musikrichtungen, so, die man, wenn man sie weiß, erkennt, so, aber wenn nicht, dann ist das einfach, ja, habe ich da irgendwie so meinen Pinsel so drauf gemacht.
Nenn mal Beispiele, außer jetzt den russischen Darkwave, den wir schon ein paar Mal.
Ich hab mir krass verkniffen mit dem russischen Darkwave.
Ach, Digga, so beim Crackhouse Flow zum Beispiel. So, da sind Techno-Elemente drin und Techno-Synthesizer. Oder du hast bei dem Track Taucheranzug zum Beispiel, da sind Drill-Elemente drin und du hast so einen ganz bestimmten, ich habe einen ganz bestimmten Synthesizer da benutzt, so der auch auf zwei Tracks vertreten ist, nämlich auf dem Taucheranzug und auf dem danach, auf dem 4 Uhr, der einfach so, das sind einfach so Elemente, so wenn du die kennst, dann ordnest du dem eigentlich so einen bestimmten Musikstil zu und wenn du die dann halt nimmst und die woanders reinpackst, dann ja, so, das ist im Prinzip das Prozedere, so man versucht halt sich viel von irgendwelchen Sachen zu nehmen und daraus was Eigenes zu schaffen.
Und du sagst in einem Interview, dass wenn man die Grundtechniken im Producing kennt, dass man eigentlich mit allen Programmen irgendwie produzieren kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz, vielleicht nicht auf alle, aber was sind denn so die größten Grundtechniken des Producing für dich?
Also, wichtig ist, dass du trennst, was sind deine Höhen, Mitten, deine Tiefen. So, Du hast bestimmte Samples, die gehen wahrscheinlich, deine Melodie, die geht wahrscheinlich von ziemlich viel Höhen und Mitten ein bisschen in den Bassbereich. Und dann hast du deine Drums, die sehr viel Bass sind. Und dann hast du alles, was Percussion ist, irgendwie so dazwischen und Höhen und so. Es ist einfach wichtig, dass das getrennt ist, dass du weißt, okay, du hast jetzt hier meine Kick, die ist duf, duf, duf. Da ist jetzt keine hohe Frequenz, die da nebenbei noch irgendwie rumstört. So, also wirklich ganz grundlegende Sachen, weil du hast eine Hi-Hat, die ist tz, tz, tz. Du hast ja jetzt keine Bassfrequenz, die da jetzt mit reinkommt. So, das ist erstmal so ein Ding. Du schneidest das alles weg, damit du das klar trennen kannst. Dann musst du dir überlegen, okay, wie will ich Raum schaffen? Das mache ich mit einem Hall. Wie soll sich mein Hall anhören? Soll der gestochen scharf sein? Soll der dumpf sein? Wie soll sich das, was will ich irgendwie, will ich, soll sich das so aushören, als wenn ich irgendwo im Ghetto chille und es ist eine miese Untergrundproduktion oder irgendwo in der Kirche und das soll sich sehr schön und elegant anhören, so. Du musst halt überlegen, wie sich dein Sound anhören will und dann kommst du da eigentlich hin. Und dann musst du halt gucken, dass du, natürlich gibt's halt so Kompressoren und sowas, weißt du, und ja, 1000 Sachen, die du irgendwie machen kannst, damit sich das noch fetter anhört, aber im Prinzip mache ich ja auch, also im Prinzip baue ich ja nur das Grundgerüst und mach das so, dass nichts stört, weißt du, aber zum Mixing gebe ich es ja dann auch ab, so, weißt du. Ich mach's halt so, dass im Prinzip man nur noch verfeinern muss, so. Und das sind halt, wie gesagt, so Sachen, dass ich halt, ja, ich mache irgendwie die Frequenzen weg, mach ein bisschen Hall drauf, mach ein bisschen Kompressor drauf. Das heißt, du hast ein bisschen kompakter die ganzen Sounds, so. Du kannst verschiedene Elemente nehmen und gegeneinander abstimmen. Du kannst zum Beispiel gucken, dass du jetzt, wenn du eine Melodie hast, die so rumwabert und dann eine Kick, die immer dazwischen kommt, so, dann kannst du gucken, dass immer, wenn dieser Schlag kommt, das Sample so ein bisschen leiser wird, dass die Kick mehr drückt. Weißt du, was ich meine? Es gibt so kleine Sachen, die dann das ausmachen, so, aber.
Krass. Ja, das klingt auf jeden Fall schon so, ja, musiktheoretisch hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Ach, Digga, wenn du jetzt mit einem Musiktheoretiker das erklärt,
ja, ja, klar. Aber war trotzdem schon, fand ich jetzt auch tiefer, als man jetzt eigentlich, als das die Frage, die Antwort hätte ich jetzt gar nicht so tief da erwartet.
Ja, aber das sind so.
Aber kannst du noch eine Snare machen, weil dann kann man aus all den Geräuschen, die du hier gemacht hast, können wir vielleicht, weißt du, können Leute, die den Podcast hören, okay, daraus
so ein Beat machen. So eine richtig geile Snare, Digga, die musst du, so muss die kommen, Digga.
Ja, oder? Siehst du?
So, und die beiden am besten jetzt zusammennehmen, so, und daraus, viel macht man auch, Digga, ich mache auch oft so, dass ich so zwei Kicks übereinander habe, oder so drei Snares, weißt du, und dann hier noch ein bisschen Hall und da noch ein bisschen Delay, so, also, wirklich, es sind auch gar nicht so viele Regeln, die du jetzt beachten sollst. Ein Kumpel von mir, der produziert Techno, Digga, und was die da machen, um so einen richtigen Bass zu kriegen, Digga, wirklich, wirklich irre Sachen und viel einfach, was da drüber gelayert ist und sowas. Aber am Ende brauchst du halt einfach nur das, was sich gut anhört. Und da gibt es dann wenig Regeln.
Und wie hast du dir das beigebracht?
So.
Also ich meine, da wirst du ja irgendwas gelesen haben wegen Höhen, Mitten und so weiter. Das ist jetzt
ja, ja, so einfach YouTube, Digga. Ah, genau. Und ich war einmal in so einem Anfängerkurs für Sound Producing. Das war so, 361 Musics, kennst du das Label zufällig noch? Von Yom Hoodrich und seinem Bruder?
Tony.
Und sein Bruder Tony, genau. Die haben so ein Dings gemacht. So ein, wie heißt es denn nochmal? So ein Praktikum, so für eine Woche. So ein
Workshop oder was?
Ja, genau, so ein Workshop. Und da in dem Studio und mit noch ein paar Kollegen, von denen habe ich auch so ein paar
Dinge. Hast du noch Kontakt mit denen?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Geil, grüß mal Tony ganz lieb.
Ja,
ich habe mit Tony ganz früher, ach herrlich, im Tobi Club gearbeitet. Ich sollte Promo machen, es ist wirklich Ewigkeiten her, da war ich 12,5 oder so und er war wahrscheinlich 14. Tony war damals für mich eigentlich wie schon so eine Legende, weil der hatte ja schon ein paar Releases damals gehabt. Ich weiß gar nicht, wann es war, 2004 oder so. Da haben wir im 2B gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was Tony machen sollte. Der hat auf jeden Fall, wenn wir Ami-Acts hatten, hat er die mit Sachen versorgen dürfen. Das weiß ich, das war Teil seiner Aufgabe. Aber wir können dir nicht zu viel sagen, weil neben Finanzamt, Polizei, weißt du, gucken auch immer zu und hören zu. Geil, grüße mal ganz, ganz lieb, ey.
Ja, du, wenn ich ihn mal wieder sehe, auf jeden Fall, immer mal wieder sehe ich ihn oder schreiben oder so. Aber ja, so, man sucht sich dann so, das kam irgendwie durch einen Zufall, weißt du, und die haben da irgendwie diesen Workshop angeboten, so. Und dann sucht man sich halt so seine Sachen, aber im Prinzip ist alles so Tutorials oder irgendwie so selber.
Da muss man aber sagen, da ist die heutige Zeit echt dankbar. Ich will gar nicht jetzt wie so ein, eben hat man gesagt, da war ich 12,5. Ich will jetzt ja nicht wie ein 84-Jähriger wirken, aber heutzutage machst du halt YouTube an und guckst dir die Tutorials und kriegst eigentlich das Programm super simpel, schnell erklärt oder wie man dann halt produziert. Das war ja tatsächlich auch vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, wenn du da angefangen hast, Fruity Loops aufzumachen oder was weiß ich was für ein Programm. Ey, das war ja ausprobieren und versuchen und scheitern.
Ja, und du hast ja auch viel, was meine Atzen mir erzählen, Digga, wenn du mit dem Vierspur aufnimmst, so, wenn da dann so 3-4 Leute sind, Digga, die müssen dann hintereinander aufnehmen, das muss sitzen, so, ne, da ist dann nicht dazwischen irgendwas schneiden oder sowas. Voll. So eine Filme ist dann, Digga, so, du kannst halt heute, kannst du easy alles machen.
Aber das prägt auch, finde ich. Also ich weiß nicht, ne, das ist schon so, dass dann die Rapper damals, so wie du sagst, das musste sitzen. Du hattest dann vielleicht auch nicht viel Zeit, gerade wenn du dir die Vierspur auch nur ausgeliehen hast für 3-4 Stunden. So, ne, dann hattest du nicht viel Zeit.
Können wir mal erklären, was ist denn überhaupt vier Spuren, bevor Leute jung sind?
Das kann Pappgewässer machen wahrscheinlich. Das war so ein Gerät, wo du halt recorden konntest.
Ja, ist einfach ein Tonbandgerät. So, du kannst vier Spuren, kannst du drauf aufnehmen, so, dann hast du halt eine für, ich weiß nicht, ich habe selber nie mit so einem Ding aufgenommen, Digga, aber du hast meistens eine für Drums, eine für Sample, eine für Bass, eine für Vocals. Genau. Vier Spuren so und dann, wenn du 5 Rapper hast, Digga, dann hast du eine Spur für 5 Rapper und dann müssen die, wenn die hintereinander aufnehmen, dann musst du halt sitzen, wie gesagt, ja.
Aber konntest vielleicht noch so schneiden und kleben, ne, im Notfall.
Ich glaube, das war dann schon später der Fall.
Das war nicht so.
Ich glaube, da bist du jetzt schon sehr futuristisch gerade unterwegs. Ich glaube, das musst du wirklich so ein bisschen wie Pappke sagen.
Ja, du hast schon in ein Mikro reingesprochen. Was du redest, ist ja von Filmen, Digga. Mit einer Kamera.
Gab's auch im Ton. Also ich weiß, ich hab beim Radiopraktikum gemacht, da meinen die auch, wir mussten früher noch die Band. Dinger wirklich.
Deswegen heißt das ja Bandübernahmevertrag. Du hast früher,
ja, okay,
das klingt bescheuert, ganz früher, die, weiß ich nicht, Beatles oder was auch immer, die haben das auf Band, auf diesen Kassetten, also auf diesen Rollen aufgenommen und dann ist das genau das passiert, was Tobias gerade gesagt hat.
Ja, krass. Nee, aber das ist dann noch früher gewesen, so ein Vierspur.
Da lebten ja die Dinosaurier. Das ist ja Quatsch.
Okay, kommen wir mal auf dein Album. Berlin Cotton, was heißt denn Cotton überhaupt?
So, Stress, Hackmeck, Aufruhr, Faxen.
Ja. Man hat auch früher, glaube ich, immer gesagt, schieb nicht so einen Cotton.
Ja.
Ne? Schieb nicht so einen Kernel oder schieb nicht so einen Cotton.
Schieb nicht so einen Kernel, ist auch geil.
Aber kennt ihr das nicht aus den 90ern noch? Schieb mal nicht so einen Kernel. Und war dann halt derjenige, der irgendwie versucht hat, Ansagen zu machen. Dann hast du dem halt gesagt, ey, mach nicht so eine Ansage, ne? Das sollte das auch sagen. Und bei Cotton ist das, glaube ich, ähnlich.
Ja, so also Cotton schieben ist so, das ist das Wort, worauf es, der Satz, woraus es so kommt, keine Ahnung, falsches Deutsch, aber du weißt.
Das heißt, das Album sollte sowieso, sag ich mal, kein entspanntes Zurücklehn-Album werden, sondern schon so ein bisschen nach vorne gehen durch die Überschrift.
Ja, man macht ja erst das Album und dann überlegt man sich die Überschrift. Also so war es auf jeden Fall bei mir so. Und deswegen, das ist auf jeden Fall so gekommen. Also es sind ein paar ruhigere Tracks bei, aber der das meiste ist schon echt aggressiv, ja. Das habe ich auch zwischendurch, Digga, als ich so geschrieben habe, dachte ich mir so, ey, willst du jetzt wirklich so krass auf die Kacke hauen die ganze Zeit? Und dann dachte ich, ja klar, Digga, was sollst du sonst machen? Das ist genau das Ding, Digga, so, ne? Aber ja, so, es ist einfach ein ziemlich hartes Album, so, aber wie gesagt, Digga, so, das ist auch genau, also es ist genau die Mucke, die ich auch pumpen will, ne? Das ist auch genau die Mucke, die ich suche, wenn ich nach neuer Mucke suche, dann will ich genau diese Mucke auch hören, so. Und bin dann immer enttäuscht, wenn ich da so wenig finde. Weißt
deswegen
du?
Oder
wenn
hörst du jetzt nicht, dich.
Nein, ich kann mich schwer, also so, Digga, ich höre die Tracks so oft immer, wenn die dann draußen sind, dann kann ich noch einmal mit der Welle feiern, aber dann brauche ich erstmal ein bisschen Abstand, so, weil dann habe ich die so oft gehört. Dann gibt's so ein paar Klassiker, die kann ich dann noch oft öfter hören, so, aber ich habe ja immer so eine andere, ich mache ja einen Track neu und dann ist er ja für mich neu und dann pumpe ich den erstmal so krass tot, bis der ja eigentlich schon für mich gegessen ist, bis ihn alle anderen hören, so, ne? Und ich bin ja jetzt, wo wenn das Album rauskommt und so, dann bin ich ja eigentlich schon im Kopf, beziehungsweise beim Produzentending schon wieder bei einer anderen Sache.
Aber das geht vielen Künstlern, glaube ich, so, ne? Also ja, das ist so ein Prozess, den wirklich, ja, so wie du sagst, fast alle Künstler haben. So, das ist so, sind Künstler ja oft in sich getrieben, diese innere Unruhe sozusagen, ne? Und dann, also wie du es sagst, in dem Augenblick, wo die Platte eigentlich rauskommt, sind die meistens mit dem Gedanken schon wieder weiter. Das ist aber oft eine Herausforderung, weil dann müssen sie eigentlich die bestehende Platte promoten und machen und tun und müssen darüber noch erzählen, Interviews führen oder sitzen im Podcast oder was weiß ich. So. Und sind aber gedanklich eigentlich schon, weißt du, beim nächsten musikalischen Step so, ne?
Aber lag denn viel Zeit zwischen Fertigstellung des Albums und bis es rausgekommen ist?
Das ist schwer zu sagen, weil die Fertigstellung an sich.
Also bis dein Part fertig war, meine ich.
Ja, das ist schwer zu sagen, Digga. Also es gab, ich glaube, der allerletzte Track, da waren wir schon in der, den habe ich noch gemacht, da haben wir schon uns um Marketing gekümmert, so, ne? Der,
also für die heutige, schwer zu sagen. Für die heutige Zeit, das kann ich vielleicht nochmal anders beurteilen. Also lange lag die Platte jetzt an sich nicht rum. Aber so wie ich es gesagt habe, ja vorhin schon, wir hatten schon auch die Zeit, das alles gut zu planen, so, ne? Und das war, ich glaube, die Platte ist gut entspannt fertig geworden, so dass wir alles andere drumherum machen konnten. Und es war jetzt nicht so, scheiße, morgen ist Masterabgabe, jetzt müssen noch irgendwie 3 Sachen gemacht werden oder so. Das erleben wir ja leider auch häufig genug. Und das ist für alle Beteiligten meistens echt unschön, weil dann alle irgendwie da bis nachts, bis Peng sitzen, der Künstler muss noch diese letzten Sachen machen, der Mix-Mastering-Typ muss noch Sachen machen und so weiter und so fort. Das war hier nicht der Fall. Also ich meine, die Platte kam Ende November. Ich glaube, wir waren im Juli, Anfang August, war so der Großteil der Platte wirklich fertig, soweit ich es noch in Erinnerung habe. So, und dann war wahrscheinlich Ende August, September sind nochmal die letzten Feinschliffe gewesen und dann ging es ja auch schon in die, wir haben ja ein Vinyl gemacht, so, ne, Vinylpressung braucht ja dann immer nochmal 2 Tage mehr, als wenn du es nur beim Streaming irgendwie hochjagst, so, ne.
Und ich war halt auch, also, das ist auch das erste Album gewesen, so, und ich bin auch mit ein paar Sachen echt pingelig gewesen, muss ich sagen, und die dann jetzt, so, ich habe zum Beispiel beim Mixing eigentlich auch die ganze Zeit dabei gesessen, so, ne, und ja, also, keine Ahnung, es ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt ein ganz bestimmtes Bild von diesem Sound im Kopf gehabt, so, und deswegen habe ich dann auch das erste Mal, ich habe das ja bei Obese mixen lassen, so, und das war auch eine mega gute Sache, so, aber damit man erstmal auf den Trichter kommt, braucht man erstmal eine bestimmte Zeit, damit er überhaupt weiß, was du findest, was sich gut anhört, weil der mixt so viele Sachen für so viele Leute, Dicker, und so viele Leute haben ein anderes Verständnis davon, was sie wollen oder nicht. Da geht's dann darum, wie soll sich meine Adlibs anhören, so. Weißt du, soll sich das wie so eine Telefonvoice anhören oder doch? Weißt du, so, es geht um so grundlegende Sagen, die du einfach entscheiden musst, so, was einfach deine Grundstruktur ist. Und, Dicker, dann davor halt die ganze Zeit die Beats machen und sowas, Dicker. Ich habe ja die ganze Zeit meinen Kopf, gedreht da mit diesem Ding, so, ne? Und dann, ja, also manchmal war es für mich auch schon so, dass ich dachte, ey Mann, jetzt sitze ich hier seit 2 Wochen an diesem verfickten Beat, ich will doch einfach nur diesen Track jetzt fertig machen, so, ne, Mann, ey, gib mir doch jetzt einfach irgendwoher ein Beat, ist mir scheißegal, so, ne, weißt du, da habe ich es manchmal schon verflucht, ich gesagt, habe ich mal alles irgendwie selber, weil du natürlich auch viel schneller wärst, ne, wenn du ein Beat schon hast, Digga, darauf aufnehmen kannst, dann hast du einfach die Hälfte des Hustles nicht, so. Und das ist auch einfach die Hälfte der Zeit, die du sparst. Das muss man natürlich auch dazu sagen, dass das auch länger dauert, wenn du.
Aber
es
ist auch nur die Hälfte der GEMA-Kohle, also insofern.
Oh, ja, genau. Das ist dann nochmal das andere Ding, ja.
Aber das war jetzt nicht die Intention, dass du dir gedacht hast, Moment, jetzt habe ich die Kohle von Walk This Way, wenn ich das alles selbst produziere, wie viel bleibt dann am Riesen, wenn ich jetzt rich?
Nein, Dicker, also, es ist einfach ein, es ist nochmal doppelt so viel Zeit, die du da einfach reinstreckst, wenn du dich um die Beats kümmerst. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt so. Und das, ich hoffe auf jeden Fall, dass das noch schneller geht in nächster Zeit so, weil auch ich viele Prozesse habe, so, die ich gerne irgendwie abkürzen würde, aber da auch noch die Erfahrung braucht, damit ich das richtig gut machen kann. So, weißt du, weil ich einfach, es geht nur um Entscheidungen einfach so. Eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, Entscheidungen zu treffen. Du triffst die Entscheidung, finde ich das Sample gut, finde ich die Melodie gut, finde ich das gut, finde ich die Stimme so gut, alles eine Entscheidung, Digga. Und wenn du in der Lage bist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann bist du auch mega schnell. Jetzt gerade wieder so ein Beat am Start, so, den habe ich jetzt in 5 verschiedenen Ausführungen und ich finde die ganzen Ausführungen finde ich gut. Ich finde die wirklich gut so. Aber eine ist perfekt so und die muss ich halt finden, weißt du?
Ja, dann flank mal rüber.
Nein, aber weißt du so, natürlich hat man jetzt nicht 5 fertige Ausführungen, so, es sind so 5 Ideen, so 5 Sachen, wo man sich so, okay, ich muss mich jetzt dafür eins entscheiden, so, weißt du? Das ist einfach so, ja, so dieser Schaffensprozess hat immer sehr viel mit Abwägen, also bei mir zumindest sehr viel mit Abwägen und nochmal drüber hören und nochmal drüber hören zu tun. Und das kostet halt Zeit, so.
Voll. Und du musst ja auch erstmal entscheiden, wo setze ich mich jetzt überhaupt dran? Also mache ich jetzt gerade eine Insta-Story oder mache ich nicht doch lieber Mucke? Also es ist ja auch einfach schon die Entscheidung, die vor den ganzen Sachen kommt.
Ja.
Ja. Nicht so?
Ach, und dann machst du halt Mucke und dabei eine Insta-Story, ne?
Du hast auf jeden Fall das Game durchgespielt. Du rappst aber auch eben oft, dass du auf Sendung Hacke oder Klatsche bist. Aber du rappst auch, doch ich weiß, niemals werden mich die Drogen kriegen, so viele Wege offen, um sich zu verlieren. Aber nimmst du denn so viele Drogen die ganze Zeit, wie das auf dem Album rüberkommt?
Schwer zu sagen, was ist denn viel so?
Also für mich auf jeden Fall täglich oder so. Aber ich bin jetzt auch nicht großer Konsument.
Also kiffen tue ich schon ziemlich viel so. Ich habe mich eigentlich seit das Album angefangen hat, von allen anderen, sogar vom Alkohol, ziemlich krass losgesagt so. Weil mich diese 2 Tage danach immer so krass aufhalten so, ne. Weil ich zwar schon gerne, ich gebe mir schon gerne und mache auch gerne Party und treffe ich gerne mit Freunden so, aber irgendwann, Dicker, ist einfach so dieser Punkt erreicht, wo du denkst, so, ich kann mich jetzt nicht wieder 2 Tage rauswerfen lassen aus meinem Grind, Dicker, nur weil ich jetzt mich einmal abgeschossen habe. Das sind 2 Tage, die du einfach verlierst. Das ist so eine, fast auch schon eine wirtschaftliche Entscheidung, so, ja, weil du einfach so, wenn ich am Freitag und Samstag mich richtig abschieße, dann bin ich Sonntag, Montag, Dienstag, mache ich keine gute Mucke, so. Dann kommt da nicht wirklich was Gutes bei rum. Und wenn du in der Albumphase bist, dann kannst du dir das einfach nicht leisten, so. Also das geht einfach nicht klar und deswegen habe ich lange genug gemacht, damit ich drüber reden kann so und ist auch hin und wieder, macht es auch Spaß, aber ich bin auf jeden Fall viel, also ich bin auf jeden Fall so, Digga, ich habe jetzt richtig was zu tun, Digga, ich muss nicht mehr den ganzen Tag rumsitzen und mich zuknallen, Digga, ich kann jetzt den ganzen Tag Mucke machen, Digga, das ist viel geiler, weißt du, das ist einfach was anderes so und dann ist es natürlich geil, sich hin und wieder mal mit seinen Freunden zu treffen und irgendwas zu machen, Digga, aber die meisten Leute, also ich denke, die meisten Leute nehmen Drogen, Digga, also nehmen so richtig diese abschießenden Drogen, weil sie halt nichts Besseres, und so blöd es klingt, nichts Besseres zu tun haben, so. Ich meine, es kann für dich das Beste auf der Welt sein, dich abzuschießen, so, aber dann vielleicht nur, weil du noch nichts Besseres gefunden hast, so. Also mit dieser Intention, diese Mucke so doll zu machen, ist das für mich irgendwie so ein bisschen weggegangen.
Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein sehr bildungsauftragsmäßiges Zitat, sag ich mal. Ja. Nimm keine Drogen, mach Musik. Aber was du auch oft thematisierst, ist, dass du Schwarz-Chrom dabei hast, dass ihr die, also ein Zitat ist zum Beispiel, wir malen Wände Schwarz-Chrom, Papa war ein Rolling Stone, doch wir wurden draußen alte Schule von der Crew erzogen. Also gerade Graffiti spielt da eine große Rolle. Was fasziniert dich denn am Malen?
Die Graffiti ist so der Ursprung für mich von diesem ganzen Hip-Hop-Gefühl, Dicker. Weißt du, da war am Anfang nicht Rappen, sondern da war Graffiti. Und Rappen ist dann, wie gesagt, so mit 18 oder so, so richtig in den Fokus gekommen. Aber vorher war das auf jeden Fall, weiß ich, so mit 12 oder so habe ich angefangen, so mit Graffiti, so. Ja, und das, es geht viel um dieses Lebensgefühl. Weißt du, es geht jetzt nicht darum, dass du, beziehungsweise in meinen Texten geht es jetzt nicht darum, dass ich erzähle, wie krass viele Bilder ich gemalt habe oder wie krass aktiv ich die ganze Zeit bin, so, sondern es geht eigentlich eher darum, dass du dir klar machst, so, was dieses Leben, was das für ein Teil dieses Lebens ist, Dicker, weißt du, weil Ich meine, selbst wenn du jetzt einen, du kannst Graffiti-Sprüher haben, Digga, die sind seit Jahren nicht aktiv und die machen den ganzen Tag nichts anderes als Graffiti. Die reden den ganzen Tag über Graffiti, die malen den ganzen Tag, die hängen mit Leuten rum, die Graffiti machen und die halt haben am besten noch einen Graffiti-Shop, den sie selber betreiben, so, weißt du, obwohl die selber nicht sprühen, ist das so, du hast einfach so diese, du hast im Graffiti einfach eine krasse Jugendkultur, und eine krasse Intensität vom Leben, weißt du? Das ist das, was mich da eigentlich so krass fasziniert hat. So, dass du, vor allen Dingen, Dicker, guck mal, malen ist ja eigentlich was. Guck mal, du hast die härtesten Motherfucker rumrennen auf der Straße, Dicker. So eine Ochsen, die machen dich weg für das kleinste Ding. Und dann mal die so richtig geile kleine Schnörkel, Dicker. Und so kleine, und so Sachen, Dicker. Und so schöne Sachen und farbenfroh, Dicker. Und gehen da drin auf. Das ist dieser Gegensatz, Dicker. Der ist so krass. Der ist so krass. Und es ist aber auch nur, weil es irgendwie illegal ist, so, ne? Also, ich meine, wäre das alles nicht illegal, dann wäre das eine ganz andere Kultur. Ja, das ist ein großer Bestandteil davon, so. Und auch dieses, also, ich meine, als Kind machst du ja bestimmte Sachen auch vielleicht, du setzt dich ja nicht als Zwölfjähriger hin und sagst, boah, ich werde jetzt der miese Künstler, sondern du hast Bock, was kaputt zu machen, so. Das ist die Intention eigentlich. Du hast Bock, deinen Frust rauszulassen, du hast Bock, irgendwas, so, du hast Bock auf Action, so. Ja.
Hast du da Lieblingsartists?
Ja, viele, 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 Dicker, aber...
Hau mal ein paar raus.
Oder hast du aus Berlin jetzt?
Gerne aus Berlin, aber auch gerne andere natürlich.
Also aus Berlin, Mann, Dicker, es gibt so viele, ne? Also im Prinzip bin ich schon sehr bei diesem alten Oldschool New York-Style so und feier die Leute, die das irgendwie ein bisschen fabrizieren. Jetzt nicht so dieser neue Anti-Style so, also ich bin auf jeden Fall schon eher der klassische Typ, was Graffiti angeht so, aber keine Ahnung, Dicker, ich bin zum Beispiel früher, Dicker, bin ich immer mit der S1 gefahren, ja, und da war QB, war früher richtig am Start, das waren Prinz Porno war da früher zum Beispiel drin, da hat man dann die, guck mal, so, du bist früher, Dicker, bist du durch Berlin gefahren, hast du einfach Prinz Porno und Smexer gehört, Dicker, wie sie einfach von Berlin rappen, dann hast du deren Bilder auf der Line gesehen, Dicker, dann bist du zum DSX, zum Schlachtensee gefahren, hast du mit deinen Atzen gechillt, Dicker, und dann weiß ich noch, Dicker, wir waren da so als richtig kleine Jungs und dann kam Skim vorbei, Dicker, der da irgendwie, weißt du, der war für uns King, Dicker, diese Szene, du hast dann auch wirklich, du bist so krass da drin fokussiert, dass die Leute, die was erreicht haben da drin, das sind für dich die Kings, egal was die im normalen Leben sind, so, ne, das sind die Typen so, und dann Dicker, ich weiß noch, der hat uns Bier holen geschickt, so, und wir waren so, Dicker, so, wir sind so wieder gekommen mit den Tüten, so, wir sind fürs Gewirr gegangen, wir sahen die Kings, Dicker, so, weißt du, das war so, Dicker, dieses, so, du erlebst das einfach hautnah, du siehst diese Leute, du siehst, was die erreicht haben, du findest, du machst Action, Dicker, du triffst auch 1000 Leute, Dicker, 1000 Crews, Dicker, die irgendwas machen, das ist so diese Welt, Dicker, und wer mich da jetzt besonders geprägt hat, ist wirklich schwer zu sagen, Dicker. Ja, also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall viele, viele vergessen, Dicker, keine Ahnung. Aber es ist wirklich so, es geht eigentlich wirklich, es habt ja auch mit Taggen angefangen, so, ne? Geht viel so um dieses Lebensgefühl und um deine Atzen und mit denen du unterwegs bist. So.
Interessierst du dich dann aber auch automatisch gleich für Kunst? Also weiß ich nicht, wenn so die alten Graffiti-Sprühe aus den 70ern, 80ern quasi heutzutage ja eher Künstler sind.
Voll, Dicker, voll. Also ich gehe auch gerne mal mit meiner Mutter ins Museum so und stehe dann stundenlang irgendwo vor diesen Gemälden und sie ist genervt, so weil sie weitergehen will.
Aber
so,
selbst da hast du ja diesen Bruch, den du gerade bei Graffiti-Künstlern gesagt hast.
Ja, Dicker. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr affin, was Kunst angeht, Dicker, und bin da eigentlich, streck da immer gerne meine Fühler in alle Richtungen aus und bin da auch immer sehr fasziniert von Sachen. Also wie gesagt, ich kann durch irgendwelche Galerien gehen und bin dann so, ich kann dann so in meinem Kopf irgendwelche Sachen spinnen, Digga. Ich kann wirklich ewig mir diese Bilder angucken, so, und dann irgendwelche Hintergrundinformationen, so, irgendwie hat das immer für mich so ein Zauber, so, weißt du, und auch so bei so einem krassen Graffiti, Digga. Was standen wir früher vor Graffitis stundenlang, Digga, und haben uns die reingezogen, Digga, einfach um das zu checken, so. Und wir haben es nicht gecheckt, Digga, so. Wir haben es nicht gecheckt einfach, weil es so krass war, Digga, so. Einfach krass, das ist mega faszinierend einfach so und genau vor deiner Nase und so, ne? Also ich meine, ich laufe den ganzen Tag durch die Stadt und fahre mit der S-Bahn und ziehe mir den ganzen Tag Graffiti rein, Dicker. Überall sind Graffiti und die Leute sitzen da immer so auf ihrem Smartphone, Dicker, gucken sich die ganzen interessanten Sachen an, Dicker. Dabei ist die ganze Stadt voll, Dicker, mit Action, so.
Nimmt den Leuten die Smartphones weg.
Was heißt, aber ich fand das ein schönes Sinnbild gerade. Also voll. Das, hat er ja recht, ne? Man ist die ganze Zeit eigentlich dabei bei Instagram und Co. nach irgendwelchen Highlights zu suchen. Und gerade, ich meine, wir haben hier natürlich das Glück, dass wir in Berlin leben. So, ne? Ich meine, es mag jetzt auf irgendeinem anderen kleineren Ort anders sein, so, aber so wie du sagst, hier guckst du raus, egal ob es beim Autofahren ist oder S-Bahn und die Action ist eigentlich.
Das ist krass, Digga. Ja. In Berlin ist einfach nur Action so und da kannst du dich einfach, wenn du ein kleiner Junge bist, so, kannst dich eigentlich nur reinstürzen so und dann gehört das halt alles dazu, Digga. Hip-Hop, Graffiti, so. Ja.
Breaken hast du nicht gemacht.
Nee, Digga, irgendwie, also das war so eine Generation vor mir, die haben das noch gemacht, so. Bei mir war das nie Thema irgendwie so, gar nicht. Einfach gar nicht, Digga.
Gut, ich würde jetzt zu den letzten Fragen auch kommen. Ja. Und zwar Release. Wie hast du den Tag erlebt, an dem das Album dann endlich rausgekommen ist?
Ach, ich weiß nicht, Digga. Diese Tage, Digga, das ist komisch, Digga. So diese Sachen, die passieren immer einfach. Und während sie passieren, ja, Digga, während sie passieren, kommt dir das alles so richtig normal vor, Digga. Und so ein, zwei Tage danach, wenn du es gecheckt hast, Digga, dann kannst du es richtig feiern, so. Aber ich kann dir, so.
Tunnel.
Ja,
man so ist ja auch irgendwie angespannt trotzdem, ja. Ne? Das ist ja nichts, wo du, glaube ich, loslassen kannst und dann.
Gar nicht, nee. Man ist ja auch die ganze Zeit am Handy guckt, wie findet der das so? Also der Tag des Releases ist eigentlich so, ist normale Hasse eigentlich. Ja.
Und ab wann?
Mit natürlich, also ist natürlich geil so, ne? Aber so, es fühlt sich nicht so an wie in der Vorstellung, auf jeden Fall.
Und aber wann war das Projekt, sage ich mal, mehr oder weniger für dich dann abgeschlossen oder sozusagen klar, okay, jetzt ist das fertig, jetzt kommt dann der nächste Schritt? War das dann eine Woche danach irgendwie, als dann irgendwie die Verkäufe klar waren oder sowas? Oder wie war der Punkt da?
Nee, abgeschlossen, Digga. Ob man das abschließen kann, das, ich weiß nicht, so im Kopf ist schwierig so, ne?
Ja, ich meine so von wegen, okay, das Album ist fertig, jetzt kommt das nächste, Fokus auf das nächste Ding. So dieser Prozess ist ja dann irgendwie schon da oder gar nicht.
Ja, nee, natürlich, der ist da so, aber das ist, wie gesagt, wir waren ja schon im Juli oder sowas, stand ja eigentlich das Grobgerüst und von da war es eigentlich abgeschlossen. Ach so. Deswegen, ja, also es ist dann vielleicht hier und da nochmal was dazugekommen oder so, ein Check oder sowas, aber ich bin mir schon eigentlich immer sehr darüber im Klaren, was jetzt Teil des Projektes ist und was nicht und was jetzt, wo wir gerade stehen, so was irgendwie eine Deadline ist und sowas, also da bist du schon immer sehr, sehr hinterher so. Da ist jetzt nicht so, oh, okay, jetzt ist der ein, weißt du, ich weiß so, was dein Gedanke ist, aber es gibt nicht diesen einen Tag, wo man dann sagt, okay, so, jetzt sind alle Bücher zu, Album ist draußen, ich kann mich hinsetzen, fertig aus, lass mich in Ruhe. So, das ist, diesen einen Tag, den gibt's nicht, deswegen kommt das auch so schleichend mit dieser Erkenntnis.
Okay. Und es war jetzt auch nicht für dich so, irgendwie so, shit, jetzt, wieder alles auf Null, jetzt fange ich wieder von vorne an, weil du eh permanent Songs aufnimmst und produzierst und quasi das dann so nebenbei passiert.
Wieder auf Null geht, also ich habe ja so viel gelernt, Dicker, also ich lerne ja die ganze Zeit weiter, also auf Null werde ich ja niemals wieder kommen.
Nee, ich meine eher von diesem Punkt, das Album ist dann bei 100, also du versuchst ja von 0% auf 100%
so.
Des Prozesses sozusagen und dieses Album ist dann ja fertig und jetzt startest du wieder bei Null eines Albums, um dann wieder so weit zu kommen, dass das nächste Album
ja, fertig ach, ist. Ne? Ach, das sind alles so, ja.
Wobei man Problem. Da ja sagen muss, wir sind ja noch gar nicht am nächsten Album dran, ne? Also wir wollen ja Berlin Cotton noch weiter leben lassen sozusagen. Ich finde das auch in der heutigen Zeit immer schwer, ne? Da machen die Leute so ein Album, das ist so wie so ein Fastfood-Burger eigentlich. Weißt du, dann wird so ein Album hingeschissen, drauf, egal, aber es kommt so raus und dann guckt man, dass man ganz schnell das nächste Fastfood-Gericht zu sich nimmt, ne? Und keiner nimmt sich ja dann auch wirklich mal die Mühe, oder macht sich die Mühe, so ein Album auch mal länger arbeiten zu lassen sozusagen und leben zu lassen, atmen zu lassen so. Da kommt jetzt bald noch mal eine neue Version von Berlin Cotton raus, so Berlin Cotton raus und
Cotton.
Genau. Und ich glaube erst dann hat wahrscheinlich Papke das so, oh, okay, jetzt ist Berlin Cotton irgendwann mal dann als Album Zeit irgendwie abgeschlossen und dann muss er wieder von vorne anfangen so, ne? Aber insofern sind wir da ja auch noch voll drin im Prozess.
Ja, und das ist natürlich auch durch Corona, Digga, ist es auch irgendwie voll komisch, weil du hast viel weniger von, also ich hatte noch nicht einen Live-Auftritt, wo jetzt irgendwie jemand aktiv zu mir gekommen ist und gesagt, yo, den check, finde ich todesgeil oder da bin ich ausgerastet oder jemand, der rumschreit, du hast ja wirklich nur Nachrichten, Dicker, und Streams so und es fühlt sich da so, das fühlt sich nicht so endgültig an wie nach so einem krassen Auftritt, wo du dann einfach eine Resonanz, wo du dich dann auch verausgabt hast. So.
Ist halt auch nicht so greifbar, ne? Ja, also ein Kommentar wahrscheinlich bei Instagram oder bei YouTube ist halt nicht dasselbe, als wenn du nach einem Auftritt noch am Merchandise-Stand stehst so und die Leute ein Foto mit dir machen wollen. Aber lass uns, ich bin echt froh, dass wir die ganze Zeit dieses C-Wort nicht benutzen mussten und nicht über diese Situation geredet haben. So, also lass das wegpacken, ne? Dieses dunkle Kapitel in der Menschheit, Mann.
Ja, deswegen, also man ist da, das kommt auf jeden Fall so mit der Zeit und das ist auch, hat auch viel mit Resonanz der anderen Leute dann zu tun und wie die das aufnehmen, wie du es dann selber siehst, so doof das dann klingt so, aber irgendwie, ja, je mehr Leute das gehört haben, irgendwie, desto anderer siehst du es dann, das ist ganz komisch. So.
Abschließend würde ich dann nur noch fragen, was wünschst du dir denn für 2021?
Ohne das C-Wort zu benutzen.
Gesundheit und Weltfrieden, Digga. So.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ey, unterschreibe ich. Voll gut.
Gut. Endlich mal ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Weltfrieden würde auch reichen. So ein bisschen von allem wäre gut.
Und viel Kunst.
Absolut.
Das war der Talk This Way Podcast mit Papke, Patrick Thiele, mir Tobias Wilinski.
Ja, Mann, dankeschön.
Abonniert, danke. Kommentiert, hört das Album Berlin Cotton und bis zum nächsten Mal.
Peace.